herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer neuen Episode unseres BASF-Podcasts Elementary, welche eine ganz besondere Episode ist. Ich freue mich heute nämlich sehr, gemeinsam mit Mona und Clara hier im Podcast-Studio zu sitzen. Wir sind also heute zu dritt. Und diese Episode ist auch besonders, weil wir drei heute zwei verschiedene Ausflüge machen werden. Also seid gespannt. Und Mona wird auch noch am Ende News verbreiten. Das heißt, sie hat eine Ankündigung. Auch darauf dürft ihr gespannt sein. Fangen wir mit dir an, Mona. Möchtest du einmal mit unseren ZuhörerInnen teilen, um was es heute geht, mit was wir uns beschäftigen?
Ja, gerne, Lukas. Und zwar nehmen wir euch heute mit auf eine Reise durch die Welt der Kunststoffe und zeigen euch auch die vielfältigen Einsatzbereiche dieses Materials. Und wenn ihr uns jetzt zuhört und denkt, Kunststoffe, ist eure erste Assoziation wahrscheinlich eher Gegenstände des täglichen Lebens. Wo findet man Kunststoffe? Im Auto, in Schuhmaterialien, in der Elektronik, aber auch vielleicht in der Möbel- und Bauindustrie. Und da gehen wir schon in die richtige Richtung, denn wir werden uns heute fokussieren auf das Thema Kunststoffe im Bereich Design und auch welches Thema oder welche Rolle Nachhaltigkeit dabei spielt. Falls ihr aber Lust habt, nochmal in Episoden reinzuhören, in denen es um Kunststoffe zum Beispiel in Footwear geht oder in Richtung 70 Jahre Styropor. Da haben wir auch spannende Episoden für euch, die wir euch nochmal in die Shownotes packen. Und mit wem wir in dem Bereich heute sprechen und wie sich auch die Ansprüche an nachhaltige Produkte im Design vielleicht über die Zeit auch geändert haben, das wird euch jetzt Clara verraten.
Genau, wir sprechen heute mit Andreas Megerlein, Leiter des BASF Creation Centers in Ludwigshafen. Im Anschluss werden wir zum Vitra Design Museum gehen in Weil am Rhein und gehen da der Frage auf den Grund, wie sich Designtrends über die Zeit und auch der Einsatz von Kunststoffen da verändert hat. Und jetzt gehen wir erstmal Andreas im Creation Center abholen und treffen uns gleich wieder im Podcast-Studio.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen gerade aus dem Creation Center der BASF und wer sich ein bisschen auskennt in Ludwigshafen, der weiß vielleicht sogar, wo es liegt, in der Nähe von Tor 2 gegenüber ein älterer Bunker, auf dem jetzt seit einigen Jahren ein ganz moderner, stylischer Glasaufsatz in Wabenstruktur drauf sitzt. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserem Studio und zwar ist das Andreas Megerlein. Und Andreas, du bist Leiter der Creation Centers von Europe und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke, Mona. Freut mich, dass ich da sein darf.
Und jetzt haben wir uns das Creation Center schon auch von innen angeschaut. Es ist dein täglicher Arbeitsplatz. Was macht ihr denn dort genau?
Also das ist relativ schwer und leicht zu beschreiben, weil es gibt eigentlich keine Routinen, die wir durchlaufen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir kein Teil jetzt der BASF gesamt sind, sondern wirklich operativer Bestandteil des Unternehmensbereichs Performance Materials und da einen Auftrag haben, uns wirklich um das Thema Kunststoffe und Polyurethane in einer frühen Entwicklungsphase von Produkten zu kümmern und haben da einen wirklichen Kundenfokus und gucken, dass wir dort mit Kunden gemeinsam Ideen spinnen, Konzepte entwickeln, die Konzepte dann weiterentwickeln. Wir machen Workshops, wir begleiten Materialberatungen und gehen eben, wie gesagt, bis zum fertigen Konzept, bis zum Proof of Concept und gucken dann, dass wir das an die normalen, in Anführungszeichen, technischen Abteilungen in der BASF dann übergeben und daraus dann Produkte machen lassen, also weil die Produkte machen am Schluss unsere Kunden, wir liefern ja nur das Material und dass daraus Produkte entstehen, die dann auch wirklich dann verkauft werden können.
Das heißt, man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass ihr da mit unseren Kunden auch zusammensitzt und mit BASF-Materialien überlegt, was könnte man da konkret draus machen?
Primär sieht es genau so aus. Das reicht davon, dass viele Kunden kommen und sagen, wir wollen mal grundsätzlich über die BASF-Materialwelt was erfahren und wollen wissen, was ich mit eurem Material machen kann. Wir haben Kunden, die kommen mit ganz konkreten Ideen, die dann sagen, ich möchte zum Beispiel ein ganz bestimmtes Produkt am Ende haben und kann ich das dann aus eurem Material produzieren? Wie muss ich das machen? Worauf muss ich dabei achten? Wir haben gerade auch in dem Bereich Design viele Anfragen natürlich, wo es um das Thema Oberflächen, Haptik, Farben geht, wo wir versuchen zu helfen, aber gleichzeitig eben mit diesem technischen Hintergrund, weil wenn man sich die Produkte so anschaut, die sind inzwischen einfach sehr technisch und da braucht man eben auch die entsprechende Unterstützung und das ist das, was wir bieten.
Und was sind so eure Überschneidungspunkte? Also mit wem arbeitet ihr da in der Regel zusammen? Sind das dann Ingenieure oder die Designer? Wer sind so die Gruppen?
Ja, das ist jetzt die Frage, ob du auf der Kundenseite meinst oder auf der internen Seite?
Beidseitig.
Beidseitig. Bei den Kunden ist es, sag ich mal, so, dass wir angefangen hatten, üblicherweise mit Designern zu sprechen. Haben aber über die Zeit festgestellt, dass, sag ich mal, das Thema eigentlich für alle, die an einem Produkt entwickeln, interessant ist. Also wirklich vom Designer über den Ingenieur bis dann wirklich auch hin zum Einkäufer, der am Schluss dann auch nochmal mit uns drüber reden will, beziehungsweise dann auch mit den Vertriebskollegen von uns. Und intern sieht es genauso aus. Wir reden einfach mit allen, die dann später das jeweilige Material betrifft.
Und jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die sich jetzt reinfühlen, auch in die Welt des Designs, Design und BASF besser verstehen wollen, was sind denn so Design-Klassiker? Kannst du ein paar Beispiele nennen, die vielleicht der ein oder andere auch vom täglichen Leben her kennt?
Oder vielleicht zu Hause hat.
Genau.
Das ist, ich hoffe, dass sie viele zu Hause haben, weil es ist auch gut für unser Geschäft. Also tatsächlich gibt es natürlich eine Menge Klassiker, die auch mit BASF-Kunststoffen gemacht sind. Und das ist halt nicht so, dass, also ich meine, das Creation Center gibt es jetzt seit im Grunde 2,5 Jahren davor als Designfabrik. Also die Designfabrik ist auch integrativer Bestandteil der Creation Center. Gibt es eben das Thema Design nicht erst seitdem, also seit den 14 Jahren, seitdem es die Designfabrik gibt, sondern schon viel, viel länger. Also die BASF hat sich sehr früh im Bereich Kunststoffe damit auseinandergesetzt und dann, also das berühmteste Beispiel ist sicherlich der Pantone Chair, der damals noch mit, ich meine, Herman Miller entwickelt wurde, dann eben von Vitra übernommen wurde, ist ein, denke ich mal, sehr spannendes Beispiel dafür, wie man mit Kunststoff umgeht, wie man Farbe reinbringt. Auch die ganze Geschichte von dem Stuhl, weil der wurde in extrem viel unterschiedlichen Materialien produziert, ist hochspannend und da hat die BASF wirklich auch schon gleich in der Anfangsphase mitgearbeitet und bis hin zu Klassikern, die jetzt heute, also wenn wir jetzt beim Möbelbereich bleiben. Wir hatten vor mehreren Jahren den Vegetal, einen Gartenstuhl mit Vitra zusammen gemacht. Also gerade mit Vitra verbindet uns eine recht lange Geschichte. Wir haben jetzt Projekte mit Wilkan gemacht. Also ich glaube, die Liste der Klassiker, an denen wir beteiligt waren, ist durchaus respektabel.
Vielleicht ganz kurz, wie sieht denn dieser Pantone Chair aus? Also vielleicht kennt der ein oder andere ihn vom Sehen, aber jetzt nicht unbedingt vom Namen her, dass sich unsere Zuhörer das noch besser vorstellen können.
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist eine extrem geschwungene Form. Es ist ein Freischwinger, würde man fast sagen, Monoblock aus Kunststoff. Monoblock bedeutet, dass er nicht wie andere Freischwinger zum Beispiel ein Untergestell aus Stahl hat, also einen Rohrrahmen, zum Beispiel der Stuhl, auf dem ich sitze, einen Rohrrahmen mit einer Platte drauf, sondern ist wirklich aus einem Stück gefertigt und gibt es in vielen Farben. Sieht ein bisschen aus, als hätte jemand ein Handtuch geformt und dann einfrieren lassen, als es eine schöne Welle geworfen hat. und ich glaube, wenn jemand das Bild sieht, er weiß sofort, wovon ich spreche. Mhm. Also es ist sicherlich einer der bekanntesten Kunststoffstühle überhaupt.
Wenn du ihn so beschreibst, das ist ja ein, also Kunststoff ist ja ein Material, was sich so vielseitig einsetzen lässt. Ja. Und das war sicherlich damals auch einer der Gründe, weshalb es dann so viel Faszination vorgebracht hat, gerade im Bereich Design, dass es so vielseitig formbar ist. Und hat sich da vielleicht auch der Anspruch an das Material geändert? Also sehen Designer das inzwischen anders als damals? Sind die Ansprüche anders?
Jein, würde ich sagen. Also natürlich hatten die Designer immer Ansprüche an das Material. Also gerade wenn ich jetzt dran denke, der Pantone-Chair von Werner Panton ist ein schönes Beispiel. Der hat einfach als Monoblock und als Freischwinger extrem technische Herausforderungen. Und also letztendlich muss ich mir ja vorstellen, es sitzen jetzt nicht nur Leichtgewichte auf so einem Stuhl, sondern es kann natürlich auch mal sein, dass ich da drauf sitze und dann nehme ich noch eine Person mit auf den Schoß, dann fällt mir der Kugelschreiber runter, dann beuge ich mich nach rechts hinten über den Stuhl und dann kriege ich da auf einmal Belastungen rein, wo dann der klassische weiße Gartenstuhl aus dem Baumarkt einfach zusammenklappt. Und dann um ein Vielfaches teurerer Stuhl aus dem Designbereich einfach durchhalten muss, weil das erwarte ich da. Und deswegen sind die Ansprüche von Designern, die ihre Arbeit auch ernst nehmen, gar nicht so viel anders als damals, mit dem Unterschied, dass die Produkte inzwischen komplexer geworden sind. Also die Gesamtwelt, wenn man sich das anguckt, heute klassisches Designprodukt, was die Leute kennen, ist ein Handy. Ja, wird sehr viel drauf geachtet, wie das auch aussieht. Das ist nichts, wo ich mal schnell innerhalb von einer Woche das Design und die Entwicklung mache. Es ist ein hochkomplexes Produkt mit vielen Anforderungen und dahingehend haben sich die Anforderungen auch entsprechend verändert und angepasst.
Und die heutige Episode läuft ja so ein bisschen auch unter dem Motto Sustainable by Design, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wann hat das denn Einzug erhalten in die Designwelt und wann hat sich auch BASF mit dem Thema nachhaltige Materialien im Design beschäftigt?
Also das Thema Nachhaltigkeit spielt eigentlich schon immer eine wahnsinnig wichtige Rolle im Designbereich, hat zwischendurch vielleicht ein bisschen den Kontakt verloren, aber wenn man sich überlegt, wo das Bauhaus-Thema herkommt, also damals wurde schon angefangen, eben auch aus dem sozialen Gedanken Verfügbarkeit für Produkte für alle zu schaffen. Also auch wenn man das nicht glauben mag, wenn man heute für extrem teures Geld Bauhausmöbel sich anguckt, sie waren eigentlich als Sozialprodukte gedacht, die sich jeder leisten kann, was jetzt natürlich heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Das ging dann weiter an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, die im Designbereich eine ganz tragende Rolle gespielt hat. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er wurde dieses Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenknappheit extrem diskutiert und beachtet. Dann kam eben eine Zeit lang viel Design, wo es auch rein um die Ästhetik ging und wo, sag ich mal, der Nachhaltigkeitsgedanke stark in den Hintergrund gerückt ist, hat auch soziale Hintergründe, dass natürlich die Gesellschaft, also die Wegwerfgesellschaft sich entwickelt hat und das dann vom Design auch befeuert wurde. Inzwischen ist es wieder zu einer Kernaufgabe der Designer geworden und es ist natürlich essentiell, dass wenn ich über ein Produkt ganz am Anfang nachdenke, dass ich mir dann schon Gedanken mache, was passiert mit dem Produkt am Ende.
Gerade beim Kunststoff, beim Thema Kunststoff geht es ja auch um Langlebigkeit. Siehst du das denn mit dem Aspekt Nachhaltigkeit, Kunststoffnachhaltigkeit? Viele sehen da ja irgendwie auch einen Konflikt dazwischen, aber jetzt gerade auch mit Blick in die Zukunft. Siehst du denn, dass das Thema Kunststoffe auch mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt, der immer wichtiger wird, noch eine Zukunft hat überhaupt im Bereich Design?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Thema Langlebigkeit hat ja sehr viel mit Nachhaltigkeit auch zu tun. Also ja. Produkte, die nicht kaputt gehen, sind schon mal deutlich nachhaltiger als Produkte, die schnell kaputt gehen. Das Problem ist nur, dass wir in eine Ecke reingerutscht sind, wo wir Produkte, die eigentlich auch noch länger leben könnten oder die so designt sind, dass sie länger leben könnten, einfach entsorgen.
Was wären dafür beispielsweise Gründe?
Gründe sind natürlich Mode, weswegen Zyklen sich ändern. Also im Bereich Klamotten, Schuhe und sowas ist das ein Riesenthema, wo man dann auch sagt, na, kriege ich das alles wirklich auch einfach nur gelöst, indem ich nachhaltige Materialien einführe, oder ist es eigentlich ein grundsätzliches Problem der Endkonsumenten auch, ne? Weil wenn ich natürlich jedes Vierteljahr einen neuen Turnschuh brauche, dann kann ich natürlich einmal sagen, naja, das soll die Kunststoffindustrie lösen, indem sie mir einen biologisch abbaubaren Kunststoff zur Verfügung stellt, aus dem ich einen Turnschuh mache, oder ich kaufe einfach weniger Turnschuhe. Das ist das eine Thema, und das andere ist, dass natürlich der Kunststoff, so wie er ursprünglich mal angedacht war, nämlich als ein wertvolles Material und auch ein Material, mit dem man gewisse menschliche oder Probleme löst, die eben in der Menschheit da sind, zum Beispiel der Ersatz von Elfenbein. Also das war so ein ganz anfänglicher Gedanke, oder Schildpatt, also quasi das Material, das aus Schildkrötenpanzern hergestellt wird. Da hat man dann gesehen, die Menschen wollen mehr und mehr Produkte, und hat dann gesagt, wir können da jetzt natürlich nicht jetzt Massen an Elefanten abschlachten dafür, nur dass die Menschheit irgendwelche Elfenbeinprodukte hat. Also müssen wir ein Alternativmaterial finden. Und da kamen dann die Kunststoffe ins Spiel, und man hat festgestellt, das ist durchaus eine Lösung. Bis man dann aber halt diesen Punkt überschritten hat, dass man gesagt hat, das Material ist in so unbegrenzten Mengen vorhanden, dass ich einfach alles produzieren kann, jederzeit wegwerfen und neu produzieren kann. Und das ist, sag ich mal, der Punkt, den wir überschritten haben und wo wir jetzt wieder ein bisschen zurück müssen in jeder Beziehung.
Das Thema wurde gerade schon kurz gestreift. Nachhaltiges Design. Was kann sich unser Zuhörer, Zuhörerin darunter vorstellen? Also gibt es da eine Definition, die du uns an die Hand geben kannst?
Nein, klares Nein. Das ist, ich meine, jetzt mal, also vielleicht als Gegenfrage, was wäre für dich ein nachhaltiges Design?
Also da würde ich daran denken, dass man den Punkt Nachhaltigkeit schon ganz zu Anfang mitdenkt, also bei den Rohstoffen, dann in der Verwendung, dass es möglichst lang, also in der Funktion der Einzelmaterialien, und dann das End of Life auch noch im Blick hat. Also dass man wirklich das ganz grundlegend auf alles, auf alle, ich sag mal, Bereiche des Produktlebenszykluses mitdenkt.
Ja, also im Grunde ja. Ein schönes Beispiel ist die Kunststoffflasche. Also wir haben hier unsere PET-Fläschchen vor uns stehen. Tatsächlich reden wir hier von einem sortenreinen Produkt. Das ist der erste Schritt, dass ich natürlich drüber nachdenke, wie schaffe ich es, ein Endprodukt möglichst in einem Material herzustellen. Ja, und jetzt ist aber.
Weil es dann auch einfacher recycelbar ist?
Genau. Okay. Also im Recycling ist das Thema Trennen immer ein ganz großes Thema, weil ich natürlich, auch wenn ich jetzt, und da ist die Kunststoffflasche eben auch das schöne Beispiel, sie ist nicht hundertprozentig sortenrein, weil natürlich der Deckel, der ist aus einem anderen Material, das spürt man ja auch, der ist auch nicht transparent, und den kann ich aber abschrauben. Dummerweise habe ich jetzt aber immer noch den Sicherungsring, der an der Flasche hängt. Das heißt, irgendjemand muss den dann auch runternehmen. Das ist dann der erste Schritt. Wenn ich jetzt dran denken würde, dieser Sicherungsring ist angeklebt, dann habe ich später ein großes Problem. Und das ist alles, was beim Design for Recycling eine Rolle spielt, dass ich dran denke, einmal der Einsatz der Materialien, also welches Material setze ich ein. Der zweite Punkt ist, wie setze ich das Material ein? Kann ich vielleicht alles mit einem Material lösen? Und im Punkt 3, wenn ich das nicht kann, kann ich die Materialien so kombinieren und so zusammenfügen, dass ich sie wieder auseinander bekomme. Was häufig ein Widerspruch ist zu Themen wie Gewährleistungen. Also ein Gesetzgeber will ja gar nicht, dass ich selber auch Produkte auseinandernehme, weil dann verliere ich jeden Anspruch auf Gewährleistung. Jetzt als Endkunde gesehen, ich will aber auch natürlich nicht, dass mein Produkt einfach auseinanderfällt. Ne? Also wenn ich jetzt einen Turnschuh kaufe, der besteht aus zig verschiedenen Materialien, da will ich natürlich nicht, dass, wenn ich irgendwie jetzt durch Rom wandere, mir einfach der Schuh auseinanderfällt. Das wäre extrem ärgerlich.
Ja, das wäre blöd. Das
stimmt.
Aber auf der anderen Seite will ich natürlich, wenn ich den Schuh nicht mehr brauche, hätte ich am liebsten, dass ich auf Knopf drücke und dann macht es plopp und der Schuh zerfällt in seine Einzelteile oder einzelne Materialkomponenten. Und so weit sind wir einfach noch nicht.
Okay, also wir hatten im Bereich Nachhaltigkeit jetzt Materialreinheit. Was wäre noch so ein nachhaltiger Aspekt?
Die Materialauswahl,
okay. Gesagt.
Also ich kann natürlich sehr viele Materialien miteinander vergleichen und sagen, was ist denn der zum Beispiel CO2-Fußabdruck, den ein Material hinterlässt. Ich kann natürlich ganz verschiedene Kriterien ansetzen, kann sagen, was ist der Energieverbrauch, was ist der CO2-Fußabdruck. Ich kann auch sagen, wie viel Erdöl oder Rohöl wird verwendet, um ihn herzustellen. Also es gibt unterschiedlichste Ansätze. Ich glaube, der üblichste ist inzwischen eben der CO2-Fußabdruck. Und wenn man sich dann da schon mal mit beschäftigt und die Materialien vergleicht, kann ich den ersten Ansatz fahren. Dann muss ich natürlich überlegen, wie kann ich das Material verarbeiten? Weil in der Verarbeitung entsteht ja dann auch wieder ein CO2-Ausstoß und da kann ich dann schon über die Auswahl des jeweiligen Materials entscheiden, wie sieht der nachgelagerte Prozess aus, wo lasse ich produzieren, spielt auch eine Rolle, kommt die Logistik mit dazu und so weiter und so fort. Also ich muss, wenn ich es wirklich seriös mache, sehr, sehr früh mir sehr viele Gedanken über ein Produkt machen und das ist tatsächlich für einen allein gar nicht mehr möglich. Tatsächlich. Und gleichzeitig ist auch das Thema, es hat nicht nur was mit dem Design zu tun. Ja, da kommt da dann hinterher auch ein Einkäufer, der dann sagt, ich würde gerne dieses Material zwar nehmen, aber es ist mir einfach zu teuer, weil später, und das sagt dann wieder das Marketing, der Endkunde das nicht bezahlen wird. Und am Schluss muss man einfach sagen, Nachhaltigkeit wird uns Geld kosten als Konsumenten. Ja, und da müssen wir wohl durch. Ja, und wenn wir da ansetzen möchten, denke ich mal, bleibt uns da nichts anderes übrig.
Und deshalb aber auch so wichtig, dass wir auch interdisziplinär so zusammenarbeiten, auch bei der BASF, wie du jetzt schon erwähnt hast, wie viele Einheiten da auch eigentlich involviert werden. Du hast jetzt auch Einkauf, Marketing genannt. Also, dass man da frühzeitig auch alle mit ins Boot holt, wenn man so ein Produktkreislauf dann auch mal durchdenkt.
Genau. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch in der BASF da die Leute mit ins Boot holen, weil wenn wir einen CO2-Fußabdruck liefern wollen für unsere Kunden von unserem Material, das können wir jetzt in dem Creation Center halt auch nicht. Ne? Also dann da braucht es eine ganze Handvoll Leute und fast noch ein bisschen mehr, um das wirklich definieren zu können.
Eine Frage habe ich noch zu Kundenansprüchen, weil du es gerade nochmal genannt hast, zum Punkt Nachhaltigkeit. Also macht ihr die Erfahrung, dass Kunden immer häufiger auch fragen nach Ersatzstoffen für Kunststoffen, sowas wie Kunststoffe aus Pflanzenfasern oder Pflanzenölen?
Ja, na klar. Also ist lustig, wie du das sagst, weil tatsächlich, also als Ersatzprodukte zu Kunststoff, es ist ja nach wie vor ein Kunststoff.
Ja.
Also in dem Sinne geht es eher um das Ersatzprodukt zur Rohstoffbasis unserer Kunststoffe. Mhm. Klar, das ist immer eine Diskussion, weil natürlich immer die Hoffnung ist, und das ist unser Schicksal als Materiallieferant, dass wir die Probleme der Welt lösen über das Material. Aber wir können nur einen Teil dazu beitragen. Und da gibt es Ansätze in der Forschung, aber es gibt auch Ansätze schon, die da existieren. Und wir haben ja unsere Aktivitäten rund um das Thema Chemcycling und Biomassenbilanzierungsverfahren, wo wir eben genau solche Themen adressieren. Das erklären wir da den Kunden auch. Aber tatsächlich, wenn es da ins Detail geht, müssen wir auch die Experten dazu holen.
Ich finde, wenn man dir jetzt zuhört, man merkt auf der einen Seite unglaublich viel Know-how, aber auf der anderen Seite auch eine richtige Leidenschaft für das Thema Design. Und wir durften ja schon ein bisschen Einblick bekommen in deinen Lebenslauf und deinen Werdegang und haben zum Beispiel erfahren, dass du Mechanical Engineering an der Universität in Ulm studiert hast und Master Industrial Design an den Unis in Stuttgart und in Philadelphia und dann auch verschiedene Funktionen hattest als Design Engineer, als Industrial Designer und dann ja auch bei der BASF unter anderem irgendwann die Leitung von der Designfabrik und jetzt dann vom Creation Center übernommen hast. War Design schon immer was dich total begeistert hat und wo du auch direkt wusstest, in die Richtung will ich gehen? Oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
also das ist, also ich glaube irgendwie ja, schon immer hat es mich begeistert, ohne dass ich es wusste. ja, das ist bei Design, glaube ich, schon was, das kommt oft auch ein bisschen unterschwellig mit, ne? Also es geht ja jedem von uns so, dass er ein Faible für gewisse Produkte hat und irgendwelche Sachen besonders gerne mag und bei Dingen arg drauf achtet, was ihm da gefällt. Und das hat alles tatsächlich ja mit Design zu tun. Also als Kind wollte ich Busfahrer werden. Das also war glaube ich, dann eher die falsche Richtung zunächst. Aber vielleicht, wenn man sich dann überlegt, dass man als Busfahrer die Welt entdeckt und einfach viel sieht und rumkommt und so, dann hat das eben auch was mit Design zu tun, weil das ist tatsächlich ein ganz zentraler Bestandteil, also dass ich halt mit offenen Augen neugierig durch die Welt gehe, Dinge versuche zu verstehen. Das war schon immer was mich einfach interessiert hat. Und also es gibt eine ganz bekannte Designzeitschrift, die nennt sich Form, und komischerweise, obwohl mein Vater jetzt nichts mit Design zu tun hatte, hatte der die abonniert. Und ich habe die immer gelesen, ohne mir darüber Gedanken zu machen, dass es hier wirklich explizit um das Thema Industrie- oder Produktdesign geht. Und habe dann in meinem Maschinenbaustudium gab es, das nannte sich Zusatzqualifikation Technisches Design, und bin da reingerutscht und habe gedacht, das belege ich einfach mal, weil es mich interessiert, und fand es total faszinierend, weil ich Sachen gelernt habe, die ich vorher als selbstverständlich irgendwie angesehen habe und wo ich dann erkannt habe, dass es wirklich eigentlich Arbeit. Also man denkt ja auch immer, na, es gibt, also der Designer ist ja verdammt nah am Künstler dran, und da gibt es dann Begabte und die setzen sich dann einfach hin und dann zeichnen die ein schönes Produkt und schon ist der Drops gelutscht, und so ist es aber halt einfach nicht. Ne? Es
Traumvorstellung.
Ist, ja, also wenn man dann überlegt, es gibt dann wirklich eine Vorlesung, die heißt dann Grundlagen der Gestaltung, und dann lerne ich Grundregeln der Ästhetik, wo es darum geht, Ästhetik der Reihe, Ästhetik der Spiegelung und sowas, wo man einfach sagt, es gibt Kniffe und Tricks, mit denen ich arbeiten kann, um einfach eine Ästhetik herbeizuführen. Ja, und dann gibt es natürlich schon noch die Begabten, gibt es ja auch noch, aber die haben das ein bisschen im Blut und die verstehen die Regeln, die kennen die Regeln und machen dann aber nochmal was richtig Geniales draus.
Das heißt, wenn wir dich jetzt zu Hause besuchen würden, und keine Angst, das haben wir zumindest mal nicht vor.
Noch nicht.
Aber wie können wir uns das bei dir zu Hause vorstellen? Ist dann alles zu Hause durchdesignt?
Auf jeden Fall, nein, gar nicht. Also nee, ich glaube nicht, weil ich bin ja trotzdem im Herzen auch noch Ingenieur, also man kann auch das entdecken. Ich bin auch von Natur aus ein bisschen Chaot, das kann man auch entdecken.
Das gehört vielleicht dazu auch ein Stück weit, oder? So freigeistig zu sein.
Ich möchte widersprechen, weil da würde ich gegen mich selber ja reden, aber tatsächlich glaube ich, dass eine Struktur extrem wichtig ist, auch um den Freigeist zu sortieren.
Okay. Gut, ja, gerettet.
Ich kann mich natürlich hinsetzen und mich dem Chaos hingeben und warten, bis mich die Muse küsst, oder ich arbeite einfach und versuche aus der Kreativität was im Prinzip raus zu operieren, und das ist gar nicht so trivial. Also die meisten Designer sind wirklich extrem strukturierte Menschen, sind vielleicht nicht zwingend ordentlich, aber haben zumindest eine gewisse Ordnung, weil das ist vielleicht auch noch so am Rande, was kann jeder mal beobachten, Objekte, die er als gut gestaltet oder gut designt empfindet, sind in der Regel gut geordnet. Also wenn ich was aufräume, haben die meisten Leute schon mal das Gefühl, das ist schön.
Stimmt.
Ja. Und also deswegen, ja, also bei mir zu Hause, es ist aufgeräumt, aber ja, ich glaube, es ist wie bei jedem einfach. Es gibt schöne Dinge, es gibt nicht so schöne Dinge, es gibt Dinge, die ich liebe, es gibt Dinge, die ich hasse und trotzdem aufhebe.
Glaube ich, geht uns, glaube ich, ja, auch so.
Schöne Mischung von allem.
Aber was sind denn eure Lieblingsdesignstücke? Jeder darf eines sagen.
Also wir haben uns tatsächlich gerade zu Hause Vitra-Stühle gekauft, Eames, DSW. Ach. So die ganz klassischen mit dem Holzgestell unten, aber in dunkel. Mhm. Aber tatsächlich auch in verschiedenen Farben.
Okay.
Genau, und sind super happy damit. Ohne jetzt Werbung zu machen.
Ich würde auch sagen, bei uns geht es in Richtung Stühle, nicht unbedingt klassische Designobjekte, aber wir haben auch uns ganz mutig für türkisfarbene Stühle entschieden mit so einer Polsterung, die wir selbst super stylisch finden und sind auch sehr happy damit.
Ich muss echt passen. Ich habe den Großteil von meinen Möbeln zu Hause vom Flohmarkt und irgendwelchen Second-Hand-Kaufläden zusammengekauft.
Auf jeden Fall nachhaltig.
Und deswegen ist das ein bunter Mix aus allen möglichen Stilarten. Aber ich glaube, nichts aus Plastik, also aus Kunststoff. So ein 80er-Designstück fehlt da. Das ist noch nicht dabei. Aber ich muss sagen, gute Überleitung mit Vitra. Wir haben ja noch vor, ins Vitra Design Museum zu gehen und unserer Frage nochmal weiter auf den Grund zu gehen, wie Design und Kunststoff zusammengeht und was die Trends jetzt aktuell in der Branche sind. Also ich würde sagen, dann packen wir mal unsere Sachen.
Gehen wir mal auf Ausflug.
Yep. Ab geht's zu Weil am Rhein.
Bis dann.
Und vielen Dank, Andreas, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, wir kommen gerade von der Ausstellung im Vitra Design Museum und haben jetzt die Chance, mit Jochen Eisenbrand zu sprechen, dem Kurator des Vitra Design Museums. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Zeit haben und dieses Gespräch mit uns führen. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Die Ausstellung im Vitra Design Museum läuft ja unter dem Oberthema Plastik, die Welt neu entdecken. Welche Idee hatten Sie denn und Ihr Team, so eine Ausstellung im Vitra Design Museum zu entwerfen? Warum haben Sie sich überhaupt entschieden, dieses doch sehr komplexe Thema auch Plastik aufzunehmen?
Also der deutsche Titel ist Die Welt neu denken, der Untertitel. Und im Englischen ist es Remaking Our World, was wir fast noch besser fanden, weil es noch viel schichtiger ist. Der Grund, die Ausstellung zu machen, war zum einen natürlich diese globale Plastikmüllkrise, der wir uns gegenübersehen und schon seit einigen Jahren gegenübersehen und mit der wir umgehen müssen. Der andere Grund aber auch der, dass wir als Designmuseum uns natürlich designhistorisch immer auch mit Kunststoffen beschäftigen und beschäftigt haben und dass die Kunststoffe in der Designgeschichte einfach eine ganz wichtige Rolle gespielt haben und natürlich heute sowieso auch in unserem Alltag eine ganz zentrale Rolle spielen. Deswegen wollten wir uns mit diesem Thema Kunststoffe beschäftigen und die nicht nur dämonisieren, also nicht nur das Problem betrachten, sondern auch zeigen, was gut daran ist, was wichtig daran ist und welche Lösungen es geben könnte, aus dieser Plastikmüllkrise hervorzutreten. Und insofern ergab sich dann relativ schnell so eine Dreiteilung der Ausstellung. Wir führen erstmal in dieses Thema ein, in die Problematik, schauen dann in die Geschichte zurück. Was kann man aus der Geschichte der Kunststoffe lernen für die Situation heute? Wie sind wir da hingekommen, wo wir heute stehen? Und dann, was sind Lösungsansätze?
Wenn Sie jetzt schon von Lösungsansätzen sprechen, können Sie ein paar Beispiele nennen? Was können denn Besucher entdecken für Lösungsansätze im Kontext von Plastik?
Wir haben bei diesen ganzen Recherchen natürlich mit vielen Experten gesprochen, mit Designern, Leute, die in der Forschung tätig sind, in der Industrie sind. Und eigentlich war so der Tenor immer, und das fanden wir dann auch, dass es letzten Endes eine Kombination von Lösungen sein muss. Also es geht um Reduktion, es geht um Neuerfindung von Kunststoffen basierend auf nachwachsenden Rohstoffen, dass sie vielleicht auch biologisch abbaubar sind. Es geht darum, Infrastrukturen zu schaffen, dass im Grunde Kreise geschlossen werden, dass Material wieder verwendet werden kann, zu recyceln. Besonders dankbar in der Ausstellung ist natürlich dieses ganze Thema der Neuerfindung von Kunststoffen, also diese Bio-Kunststoffe, wo im Moment ganz viel experimentiert wird. Da kann man Materialmuster zeigen, erste Prototypen von Produkten. Man kann filmisch zeigen, was da in diesen Laboren passiert und wie da geforscht und getestet wird. Man kann auch ein bisschen Prototypen zeigen, wo es um das Bilden von Infrastrukturen geht, also wo Dinge wieder zurückgenommen werden können, um dann recycelt zu werden oder wo Produkte auch gleich so angelegt werden, dass sie gut recycelt werden können. Wir haben eine Maschine in der Ausstellung stehen, mit der wir auch zeigen können, wie Kunststoffe mechanisch recycelt werden. Das ist so ein bisschen hands-on. Also da gibt es ganz viele Ebenen, die auch ausstellungstechnisch attraktiv sind. Also ich bin selbst kein Designer. Ich sehe mich eben als Kurator und eher dann auch als Wissenschaftler, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber wir haben natürlich auch die Rolle der Designer in Bezug auf Kunststoffe betrachtet und untersucht, wie die sich gewandelt hat. Und Designer waren immer, oder Designerinnen, wichtige Mittelsleute zwischen der Industrie und den Verbrauchern, weil die Kunststoffindustrie ja auch sehr angebotsgetrieben ist. Also wurden immer wieder neue Kunststoffe erfunden, für die es vielleicht auch noch gar keine Anwendung gab. Und dann kam den Designerinnen und Designer die Rolle zu, diese Anwendung zu finden oder auch zu bewerben. Und sie haben natürlich sich für Kunststoffe begeistern können, weil die Kunststoffe ihnen Möglichkeiten gegeben haben, die andere Werkstoffe nicht hatten. Die Leichtigkeit, die Formbarkeit, die günstige Herstellung. Heute ist es so, oder sagen wir mal in den letzten 10 Jahren, dass Designerinnen und Designer sich auch mehr mit der Frage des Materials beschäftigen und wirklich selbst auch Materialforschung betreiben. Und da sowas wie, ja, finde ich fast so wie Speerspitzen oder Katalysatoren geworden sind, dass sie eben nicht mehr nur über Formgebung nachdenken, sondern wirklich überlegen, wo kommt denn das Material her, das ich verwende? Kann ich es irgendwie selbst entwickeln, dass es eben nachhaltiger ist als das, was bisher angeboten wird? Und ja, da wird eben ganz viel geforscht zu.
Sie hatten es gerade angedeutet, viele Materialien werden auch entwickelt, ohne dass man einen konkreten Anwendungsfall vor Augen hat. Wie sehen Sie denn aktuell die Rolle der Industrie bei diesem Weg in die Richtung Nachhaltigkeit?
Ich glaube, dass die Industrie eine Riesenrolle spielt, ganz klar. Also Kunststoffe waren schon ganz früh ein Material, das für die Massenproduktion gemacht wurde. Und deswegen muss es sich natürlich auch, wenn es einen Einfluss haben soll, in der Massenproduktion ändern. Und das geht nur mit der Industrie, in Zusammenarbeit mit der Industrie. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Industrie da auch eine führende Rolle übernimmt in diesem Wechsel. Im Grunde geht es ja um den Wechsel von einer linearen Kunststoffindustrie, die sich fossiler und damit endlicher Rohstoffe bedient und wo die Dinge dann am Ende auf der Müllhalde enden oder im Verbrennungswerk, und das neu zu denken, dass es linear wird, also dass die Quellen nachwachsend sind und dass es dann wieder in so einen Recycling-Fluss übergeht.
Können Sie uns kurz erklären, wie es zu dieser Idee kam, des Vitra Design Museums eine Ausstellung zum Thema Plastik zu machen? Also vielleicht auch kurz den Prozess, wie Ihr Kuratorenteam auf diese Idee gekommen ist?
Wir haben im kuratorischen Team und mit unseren Direktorinnen und Direktoren haben wir 4-mal im Jahr treffen wir uns, um über potenzielle Ausstellungsthemen zu sprechen. Und dieses Thema hat unser Direktor Matteo Kries aufgebracht, und wir fanden gleich, ja, das müssen wir machen, weil es einfach in den Medien ist, weil es ein Thema ist, was jeden angeht. Es geht ja auch um die Verbraucher und Verbraucherinnen und deren Verhalten und was sie selbst auch ändern können. Und interessanterweise haben wir dann festgestellt, dass das Victoria and Albert Museum in London an einem ähnlichen Thema oder an einer ähnlichen Ausstellung sitzt. Und da wir in engem Kontakt stehen, haben wir dann gesagt, naja, statt jetzt zwei konkurrierende Ausstellungen zu machen, tun wir uns doch lieber zusammen. Da kam das V&A Dundee, also die schottische Zweigstelle des Victoria and Albert Museums, auch noch dazu. Und dann noch ein Museum in Lissabon, das Museum of Art, Architecture and Technology, die das auch interessiert hat. Und das zeigt ja auch schon, wie stark dieses Thema gerade in der Luft liegt, wenn 4 europäische Museen sich mit ähnlichen Gedanken tragen, ja, und da zusammenarbeiten wollen. Und so waren wir am Ende ein 7-köpfiges kuratorisches Team über 4 Länder hinweg, das zusammen entwickelt hat.
Und die Ausstellung ist ja auch eine Wanderausstellung, ist noch bis September, glaube ich, hier in Weil am Rhein. Wie geht's denn dann weiter? Wo können die Besucher dann, wenn wir jetzt vielleicht auch jemanden haben, der im Ausland lebt, wo kann man dann noch die Ausstellung weiterverfolgen? Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt.
Genau, dann wird es also weitergehen nach Schottland, ins V&A Dundee, wo die Ausstellung von Ende Oktober bis Anfang Februar nächsten Jahres gezeigt wird. Und dann im Frühjahr, Sommer wird sie dann in Lissabon in dem Maat zu sehen sein. Und dann wird sie aber noch weiter reisen. Also das ist so eine Eigenheit unseres Museums, dass alle unsere Ausstellungen als Wanderausstellungen angelegt sind und wir die dann anderen Museen in unserem Netzwerk anbieten. Das heißt also, wir hoffen, dass es auch noch außerhalb von Europas zu sehen sein wird. Und wir haben Interesse aus Asien, dass die Ausstellung dort eventuell hinreisen wird und vielleicht auch in die USA oder nach Südamerika. Das wird sich noch zeigen.
Und die Ausstellung gibt's ja jetzt hier schon seit März zu besuchen. Wie ist denn bisher so das Feedback? Was kriegen Sie so an Rückmeldungen? Wie kommt das Thema an?
Also die Ausstellung wird sehr gut aufgenommen, sie ist sehr gut besucht. Es ist für uns überhaupt schön, dass wir mit Eröffnung der Ausstellung im März wieder zu unseren normalen Eröffnungszeiten, diesen vorpandemischen Öffnungszeiten zurückgekehrt sind. Und wir merken an den Besucherzahlen auch, wie sehr das ein Thema ist, was einfach alle angeht. Also viel mehr noch als jetzt eine monografische Ausstellung, die sich einem Designer, Designerin oder Architektin, Architekten widmet, ist das was jeden betrifft und entsprechend viele Leute kommen. Wir haben auch viele Schulklassen, die mit ihren Lehrerinnen und Lehrern herkommen. Und finden eben auch gerade, das ist ja auch wichtig, also dass eine jüngere Generation informiert wird und sich bildet über dieses Thema. Denn nur wenn wir das alle besser verstehen, kann sich auch was ändern.
Sie haben es vorhin kurz angedeutet, dass junge Designer heutzutage auch viel über die Rohstoffe nachdenken. Wie wird es verarbeitet? Was passiert danach mit dem Designstück? Was sehen Sie in der Zukunft? Also wie geht es von jetzt aus weiter? Werden mehr Designer Materialwissenschaftler werden oder was zeichnet sich so ab?
Also ich hoffe, dass diese jüngere Generation im Design sich künftig auch noch mehr mit dem Thema beschäftigen wird. Ich fände es gut, wenn es da noch mehr Verbindungen zur Industrie gibt. Ein Design-Duo zum Beispiel, mit dem wir gesprochen haben, Klanbeck und Roos in den Niederlanden, die beschäftigen sich jetzt schon seit 7 Jahren mit Polymeren, die auf Algen basieren. Und die sagen, sie haben im Grunde so lange gebraucht, um jetzt erst in der Lage zu sein, Produkte daraus herzustellen. Also geht nicht mit Eintagsfliegen. Also da muss sich im Grunde auch die Einstellung ändern von so Aufträgen, die ein Produkt betreffen und die, an denen man dann vielleicht ein Jahr entwickelt, zu längeren Entwicklungszyklen. Nur dann kann das funktionieren. Und eben, ich glaube, da wäre noch mehr möglich, dass sich die Industrie und die Leute, die da im Design so forschend tätig sind, dann auch zusammensetzen und zusammen entwickeln. Weil letzten Endes ist natürlich vieles, was da experimentell gemacht wird, nur im ganz kleinen Maßstab erstmal einsetzbar. Aber einen wirklichen Impact, eine wirkliche Folge hat es ja erst, wenn es dann die Massenproduktion betrifft. Und das ist natürlich stellt nochmal ganz andere Herausforderungen dar.
Jetzt sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer auch sehr interessiert daran zu erfahren, mit wem sprechen wir heute eigentlich. Und in unserer Vorrecherche sind wir auf das Thema gestoßen, dass Sie schon im Bereich der Designer und des Designs promoviert haben. Ist das eine Leidenschaft, die Sie schon lange begleitet oder wie ist es entstanden, so über Ihren Werdegang hinweg, dass Sie jetzt heute als Kurator des Vitra Design Museums arbeiten?
Ja, also ich bin eigentlich in dieses ganze Design-Architekturfeld so ein bisschen Quereinsteiger. Ich habe Kulturwissenschaften studiert, habe dann bei Filmfesten gearbeitet, mich sehr für Film interessiert und habe dann hier als kuratorische Assistenz angefangen vor vielen, vielen Jahren. Und dann hat es mich aber sofort fasziniert, weil Design ja immer den Alltag betrifft. Architektur genauso umgibt uns täglich. Design sind all die Dinge, mit denen wir tagtäglich umgehen. Und als Kulturwissenschaftler wiederum interessieren mich so die größeren Zusammenhänge. Warum sehen Dinge aus, wie sie aussehen? Wie kam es dazu? Welche, sagen wir, äußeren gesellschaftlichen, sozialen, politischen, ökonomischen Einflüsse haben das mitgeprägt? Und insofern geht also quasi meine universitäre Ausbildung und dieses Interesse, das geht gut miteinander zusammen.
Ich denke, das ist ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Wir können, wie gesagt, Mona hat es ja auch eben schon gesagt, wir waren schon in der Ausstellung. Ihr könnt jedem empfehlen, wenn ihr in der Umgebung seid, schaut gerne vorbei. Und genau, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Eisenbrandt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
So, wir sind jetzt angekommen am Ende unserer Reise zu den Themen Design, Kunststoff und Nachhaltigkeit. Was sind denn Punkte, die euch noch im Kopf geblieben sind? Was fandet ihr besonders faszinierend?
Also was ich besonders spannend fand, war, dass man bei Design nicht immer nur ans Naheliegendste denken sollte, also Design in der Möbel- oder in der Bauindustrie, sondern dass letztendlich Design all das ist, was der Mensch selbst kreiert hat.
Ich fand tatsächlich sehr spannend den Aspekt, dass Design heutzutage nicht nur mehr Funktion hat, sondern dass der Nachhaltigkeitsaspekt im Design immer wichtiger wird und gerade junge Designer, also der Nachwuchs, das viel stärker auf dem Schirm heutzutage hat.
Und wie schon am Anfang angekündigt, wollte ich noch eine persönliche News loswerden.
Und zwar wird meine Reise beim Podcast jetzt erstmal eine kleine Unterbrechung erfahren. Ich sage bewusst Unterbrechung und kein Ende, denn ich begebe mich auf eine neue Reise und werde zeitnah meinen Mutterschutz und meine Elternzeit starten. Ein neues Abenteuer, aber ich freue mich schon darauf, dann in etwas über einem Jahr zurück zum Podcast-Team zu kommen.
Wir freuen uns natürlich, wenn du zurückkommst, aber erstmal alles Gute für die nächste Zeit. Und alle wichtigen Links tun wir euch in die Shownotes. Gebt uns eure Kommentare und euer Feedback gerne an elementary@bsf.com. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr heute zugeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.